Wir sind im Johannesevangelium und ich bin dankbar für die Einleitung schon von Joel, auch in Bezug auf Glauben. Und wir haben ja das Hauptthema ist eigentlich im Johannesevangelium ja Glaube in Jesus Christus, für wer er ist, was er für uns getan hat, und dass dieser Glaube ist ein Geschenk. Es ist nicht etwas, was wir produzieren können. Wir haben in Kapitel 6 uns sehr lange mit beschäftigt, der Widerstand, der sich gegen Jesus immer mehr erhebt. Und in Kapitel 6 haben wir festgestellt, dass Gottes Gnade es ist, die Menschen ruft. Und ich will das nochmal wiederholen. In Vers 65 heißt es in Kapitel 6 im zweiten Teil: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Ja, es ist Gnade, dass wir Rettung erfahren dürfen. Und es ist Gott, der sein Werk tut in unserem Herzen. Epheser 2 können wir das auch nachlesen, dass es nicht aufgrund von Werken ist, sondern dass es eine Gabe Gottes ist, zu glauben. Und das ist ein großes Geschenk. Und wir sind jetzt in Kapitel 7 angelangt. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wollen wir den Text lesen, und zwar aus Kapitel 7, Johannes 7, ab Vers 1. Und wir lesen heute Morgen bis Vers 13. Ich möchte den Text zu Anfang lesen. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen: Wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten: Er ist gut. Andere aber sprachen: Nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Lass uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest heute Morgen. Und ja, ich stehe wie immer mit leeren Händen vor dir und bitte dich, dass du sie füllst. Aber auch, dass du zu uns reden kannst, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort und dass wir verstehen lernen, worum es wirklich dir geht. Wir bitten dich aber auch für die, die heute nicht hier sein können, aus Krankheitsgründen, aus verschiedenen Gründen, die vielleicht schwach sind und straucheln. Stärke du sie, Herr, richte du sie auf und sei du ihnen ganz nah. In Jesu Namen. Amen. Das Kapitel 6 war da war Jesus in der Synagoge in Kapernaum. Also er ist im Norden Israels unterwegs. Und wenn wir jetzt Kapitel 7 aufschlagen, da war ja das Passafest so das Hauptfest, wo alles stattfand, wo er lehrte. Und in Kapitel 7 sehen wir, da heißt es: Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchen. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Und wir werden feststellen, stellen hier fest, dass zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7 circa 6 Monate liegen. Denn das Passa, was wir jetzt ja auch zurzeit feiern, das Ostern, so wie wir es hier nennen, aber in Israel wird das zurzeit gefeiert, das Passa, das, wo daran erinnert wird, dass das Volk Israel herausgeführt worden ist aus Ägypten, die Befreiung, ist das Laubhüttenfest eigentlich 6 Monate später, das letzte Fest, was die Juden, das Volk Israel, feiert. Ihr könnt das mal nachlesen, Das ist sehr spannend. Ich habe mich mit diesen Festen auch noch nicht so viel beschäftigt, obwohl ich schon oft in Israel war und auch teilweise diese Feste miterlebt habe. Aber im dritten Buch Mose, Kapitel 23, könnt ihr das mal nachlesen, vielleicht mal zu Hause. Das ist sehr interessant, wie die Feste dort chronologisch aufgebaut sind mit dem Schabbat, dem ersten Fest, dann das Fest der Erstlinge, das Fest der Wochen. Das sind 7 Feste insgesamt, das Posaunenfest. Und dann kommt der Versöhnungstag, da war ich auch schon mal in Israel, das ist so Ende September, Anfang Oktober, Yom Kippur auch genannt. Und dann kommt das Laubhüttenfest, das ist das letzte Fest. Und das ist ein Fest der, weiß das jemand? Der Freude. Der Freude, da wird befohlen, dass sie 7 Tage lang sich freuen sollen. Und es ist sehr interessant, dass das Laubhüttenfest nach dem Yom Kippur, nach dem Versöhnungstag kommt. Was ist denn der Versöhnungstag? Was ist das für ein Fest? Was wird da gefeiert? In Anführungsstrichen. Das ist eigentlich ein Tag der Versöhnung, wo das Volk Israel um Vergebung bittet. Und ich finde das sehr interessant, dass diese Feste einmal natürlich in Jesus ihre Erfüllung gefunden haben, aber auch, es ist ein sehr schönes Bild von dem, wenn ein Mensch Versöhnung erfährt, dann erfährt er Freude im Herzen, wahre Freude, echte Freude. Und das kann man sehr schön sehen an den Festen im Alten Testament. Das ist sehr interessant. Auch das Laubhüttenfest an sich, wie es gefeiert wird, ist auch sehr interessant. Wisst ihr, wie das geschieht? Die Leute ziehen für 7 Tage aus ihrem Haus. Also stellt euch vor, ihr habt ein schönes Einfamilienhaus, es kann aber auch eine Mietwohnung sein, und ihr zieht für 7 Tage aus und wohnt nicht in eurem Haus. Das ist natürlich hier in Deutschland, wenn wir das feiern würden, im Oktober, relativ kalt dann. Aber in Israel ist das kein Problem, da ist es immer noch sehr schön warm im Oktober. Aber das Interessante ist, sie ziehen aus ihrem Haus aus und bauen sich Hütten, Laubhütten fest. Ja? Also dieses Symbol. Man zieht in eine Hütte, die sehr einfach gestaltet ist, alles aus Naturmaterialien. Das Dach ist nur mit Palmenzweigen bedeckt, das auch durchsichtig sein soll, dass man den Himmel sieht. Also es hat sehr viele interessante Komponenten, was unsere geistliche, ja, wenn man das aufs Geistliche übertragen will. Dass wir hier zum Beispiel keine bleibende Stadt hat, sondern wir suchen die zukünftige. Wir sind auf der Durchreise. Ja, es gibt viele schöne Parallelen über das Laubhüttenfest. Auch, dass der Jesus zum Beispiel in Philipper 4, Vers 4 sagt, freut euch. Und wie geht's weiter? Und abermals sage ich euch, freut euch. Ja, also die Freude soll ein Kennzeichen des Christen sein. Und wenn ihr dann, ich war schon zum Laubhüttenfest in Israel, leider nur, ich glaube, den ersten oder zweiten Tag habe ich miterlebt, wie die dann alle durch die Städte, also in Jerusalem sich sammeln, da kommen also eine ganze Menge Leute zusammen. Damals hat man geschätzt, dass bis zu 1 Million Leute sich da in Jerusalem aufgehalten haben, weil das war ein Fest, was man in Jerusalem dann auch besonders feiert. Und dann mit den Palmenzweigen, mit den Früchten und so, und da wird getanzt, das ist wirklich ein Fest der Freude. Gesundheit. Ja, ein Fest der Freude. Und das ist sehr interessant zu erleben und auch zu hören, wie Rabbis und wie die das erklären, auch Bezug auf das Laubhüttenfest. Und das ist das Fest, wo sie jetzt das kurz bevorstand. Also wir gehen davon aus, dass zwischen Kapitel 6 und 7 circa 6 Monate vergangen sind, wo Jesus praktisch mit seinen Jüngern viel Zeit verbracht hat. Geht man davon aus, und wir sehen auch, dass Johannes nicht so sehr darauf Wert legt, auf den chronologischen Ablauf wie die anderen Evangelien, sondern er fokussiert sich auf Jesus, seine Person, sein Werk und auf das Thema Glauben. Und deswegen ist das nicht chronologisch aufgebaut. Man geht aber davon aus, dass Jesus diese 6 Monate damit verbracht hat, seine Jünger vorzubereiten, denn das wird das letzte Laubhüttenfest sein, wo er daran teilnimmt. 6 Monate später, nämlich zum nächsten Passafest, wird Jesus in Jerusalem sein. Und dort wartet auf ihn das Kreuz. Also wir sprechen jetzt hier von einem Zeitfenster von circa 6 Monaten, bevor Jesus wusste, dass er zum Kreuz geht. Und er verbrachte natürlich viel Zeit mit seinen Jüngern, denn sie waren die, die das Evangelium später weitertragen sollten. Und so sind wir hier in Kapitel 7. Und Jesus heißt hier, zog umher in Galiläa, und er wollte nicht nach Judäa gehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Und da haben wir ja schon festgestellt, wenn hier im Johannesevangelium von den Juden gesprochen wird, das ist immer hier die geistliche Elite, die Pharisäer, der Sanhedrin, also die geistliche Führerschaft gemeint ist. Und wir merken, haben ja gesagt, ab Kapitel 5 geht es los, dass das religiöse Volk, zumindest die anderen waren noch unstimmig, das normale Volk, aber das religiöse Volk suchte immer mehr, Jesus in die Enge zu treiben. Er passte nicht ins System. Sie wollten ihn nicht haben. Und wir werden heute Morgen uns mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen, was für ein Unglaube in dem religiösen Volk der Juden war. Wir werden aber auch uns ein bisschen beschäftigen damit, was ist mit seinen eigenen Brüdern, die werden hier erwähnt. Also Halbbrüder, muss man ja sagen. Aber er hatte auch Geschwister. Was war mit denen? Die waren mit Jesus aufgewachsen. Was kennzeichnete ihren Unglauben? Denn wir sehen hier, Johannes sagt das hier in Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Wir werden uns damit beschäftigen, welchen Unglauben lebten sie oder wie können wir den definieren? Und dann werden wir schauen, was die Wurzel von Unglauben ist. Was ist die Wurzel? Die Wurzel ist immer die gleiche. Sie drückt sich nur unterschiedlich aus in den Leben der Menschen. Und dann wollen wir uns natürlich am Ende dieser Botschaft damit beschäftigen, was kennzeichnet wahren Glauben? Und den finden wir in Jesus, der perfekte Mensch, so wie Gott ihn sich erdacht hat. Und er, der das in voller Vollkommenheit lebte. Damit wollen wir dann enden und dann werden wir bei der nächsten Predigt dann schauen, wie Jesus das untermauert durch seine Lehre und so weiter. Schauen wir doch mal auf die Juden, das religiöse Volk. Warum suchten sie Jesus zu töten? Der Ursprung war ja Kapitel 5. Jesus hatte einen, der 38 Jahre lang gelähmt war, geheilt. Nur leider am falschen Tag. Am Schabbat. Und das regte die religiösen Juden mächtig auf. Sie scherten sich in Dreck um den Mann, der 38 Jahre lang im Leid war. Ihnen war nur wichtig, dass sie ihre Gesetze halten. Und dieses Thema, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und Jesus greift das an, er spricht das Problem an, ihr seid religiös, er sagt das ja vielmals in den Evangelien, ja. Ihr seid wie weiß getünchte Wände, ihr seid blinde Blindenführer. Oder er sagt, ihr reinigt die Tasse wie? Von außen, aber innen seid ihr schmutzig und dreckig. Also Jesus prangert das an und auch in unserem Kapitel 7, da kommen wir dann das nächste Mal hin, in Vers 22, ich lese nur mal vor, da gehen wir dann noch ein andermal drauf später näher ein, aber sie beschneiden sozusagen, wenn ein Kind geboren wird, auch am Schabbat. Und Jesus sagt hier, wenn ein Mensch am Schabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz nicht übertreten wird, was zürnt ihr dann, dass ich den ganzen Menschen, also hier greift er nochmal das Beispiel auf von Kapitel 5, wo er einen ganzen Menschen gesund gemacht hat am Schabbat. Und dann sagt er in Vers 24, richtet nicht nach dem Augenschein. Das ist, was sie taten. Sondern fällt ein gerechtes Urteil. Ihr brecht das Gesetz, wenn ein Kind am Schabbat beschnitten wird. Aber wenn ich einen ganzen Menschen gesund mache, dann richte ich euch auf. Und wisst ihr, ich sage immer so, wir würden jetzt so, wir schauen das jetzt aus der Distanz und sagen, ja, das ist ja irgendwie offensichtlich. Aber in uns allen steckt ein Stück Pharisäertum, mehr oder weniger. Wie schnell sind wir in der Gefahr, etwas vorzuspielen, etwas vorzugeben, zu sein, was wir nicht wirklich sind. Das steckt in uns allen auch drin. Und Jesus spricht das an. Und das war ein Dorn im Augen der Juden. Er spricht es an. Er macht es öffentlich. Er prangert das an. Und Das heißt, wir können hier so der Unglaube, der sich in den Juden definierte, den religiösen Juden definierte, war, dass sie versucht haben, eine Fassade aufrechtzuerhalten, die nicht echt war. Und was ist die Wurzel? Warum haben sie sich nicht gedemütigt? Warum haben sie sich nicht gebeugt? Denn irgendwie muss es ihnen doch klar geworden sein, dass das, was Jesus sagt, wahr ist. Warum? Was ist die Wurzel von Unglauben? Was denkt ihr? Stolz. Stolz. Sie wollten sich nicht demütigen unter Gott. Einem demütigen Herzen gibt Gott Gnade. Schaut, und das war die Wurzel. Sie wollten sich nicht bekennen zu ihrem Problem. Dass sie etwas vorgaben zu sein, was sie nicht wirklich sind. Jetzt kommen wir zu den Brüdern. War es bei denen anders? Ja, ein Stück weit schon. In Vers 3 lesen wir, da sprachen seine Brüder zu ihm. Also Jesus wollte ja nicht zum Laubhüttenfest gehen oder es stand an. Und da heißt es dann Vers 3, da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen, sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Das klingt ja erstmal ganz nett. Oder nicht? Ist Jesus nicht gekommen als Retter der Welt? Was war das Problem? Das können wir hier nicht so genau sehen eigentlich. Es ist immer schwierig, Motivation eines Menschen zu durchleuchten. Das können wir eigentlich nicht. Und sollten wir auch nicht. Gott kennt die Herzen, nicht wir. Aber wir kriegen einen kleinen Eindruck von dem, was sie motivierte in dem Zusatz, den Johannes macht, in Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und Jesus greift das dann nochmal auf in Vers 6 und macht das nochmal deutlich. Er sagt, da spricht Jesus zu ihnen, zu seinen Brüdern und sagt, meine Zeit ist nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Und jetzt definiert er das. Wieso ist ihre Zeit immer bereit? Die Welt kann euch nicht hassen. Und da kriegen wir so einen kleinen Eindruck, was wahrscheinlich die Motivation seiner Brüder war. Sie wollten mit ins Rampenlicht. Es ist cool, einen Bruder zu haben, der 20.000 Menschen speist mit 2 Fischen und 5 Broten. Oder der zu einem Blinden sagt, sei sehend und er wird sehend. Der sogar Tote auferwecken kann. Wer möchte nicht so einen Bruder haben? Er im Rampenlicht, wir im Rampenlicht. Wir sind dabei, wir gehören dazu, wir sind blutverwandt. Jesus sagt hier, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Und das bringt uns zu der Tatsache und vielleicht nochmal einen Text aus, wo wir die Brüder finden. Die werden ja auch mit Namen benannt. In Matthäus 13, 55 steht das. Vielleicht lesen wir das nochmal. Denn wir werden feststellen, dass am Ende, auch in der Apostelgeschichte am Anfang, wo dann der Heilige Geist, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist, dass die Brüder auch erwähnt werden. Dass sie am Ende doch die Kurve gekriegt haben. Sie kamen zum Glauben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das hier stattfand, waren sie definitiv nicht im Glauben. Und da heißt es hier in Vers 55, Matthäus 13, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Ja, also der Herr Jesus hatte Geschwister. Es waren Halbgeschwister. Und hier werden 4 der Brüder genannt. Und die werden sicherlich hier auch mit dabei gewesen sein, diese 4. Gehen wir mal von aus. Das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, dass wer hat den Jakobusbrief geschrieben dann später? Ja, ein Halbbruder praktisch von Jesus. Also auch dieser Jakobus, der hier ernannt wird. Und wer hat den Judasbrief geschrieben? Ja, ist nicht so schwer, habe ich gerade vorgelesen. Auch ein Halbbruder. Also wir sehen, dass Gott Gnade geschenkt hat, auch unter seinen Geschwistern. Aber Blutsverwandtschaft macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Und wenn ihr euch erinnert, in Johannes 1, da sagt er Folgendes, in Johannes 1, allen aber, die ihn aufnahmen, Vers 12, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denn denen, die an seinen Namen glauben, die nicht, und jetzt kommt dieser Vers, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, also nicht, weil ich das so entschieden habe, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und hier sehen wir, dass, obwohl sie ganz dicht an Jesus waren, sogar blutsverwandt waren, wenn man so will, also Halbgeschwister, und mit ihm aufgewachsen sind, wahrscheinlich auch ziemlich ernüchternd war oder einschüchternd war, wenn du einen Bruder hast, der alles richtig macht. Ja? Und der auf alles eine Antwort hat. Und die super gut ist, immer richtig. Da war bestimmt auch Neid. Aber hier, als er nun erwachsen war und diese Wunder und Zeichen tat, haben sie den Spieß umgedreht und gedacht, eigentlich ganz nett, so einen Bruder zu haben. Wir kommen ins Rampenlicht. Sie suchten die Ehre vor Menschen. Hier drückt sich der Unglaube anders aus. Auf der einen Seite haben wir gesehen, die Juden, die ertappt wurden in ihrer falschen Religiosität. Aber der Unglaube kann sich auch so ausdrücken, dass wir Ehre vor den Menschen suchen, dass wir das benutzen, um groß rauszukommen. Finden wir das heute in unserer Welt auch? In der christlichen Welt? Definitiv. Was ist die Wurzel, kommen wir da zurück, ihres Unglaubens? Ist auch nicht so schwer zu beantworten. Ist nämlich die gleiche Wurzel wie bei den anderen. Stolz. Ich will jemand sein. Ja? Wir wollen uns einen Turm bauen, der bis zum Himmel geht. Wir wollen sein wie Gott. Also wir sehen, dass die Wurzel allen Unglaubens eigentlich immer die gleiche ist. Es ist der Stolz, es ist das nicht sich demütigen wollen vor Gott. Im Recht zu sein vor Gott. Und das war auch sehr stark ausgeprägt. Ich bin jetzt, Günther und Resi sind heute hier. Ich bin heute gerade in ihrer Gemeinde, also in der Sehender Gemeinde, wo sie auch hingehen, über Jona. Und da sieht man das, in Jona sieht man das so richtig in Perfektion. Ja, wie Gott zu Jona redet und er ist felsenfest davon überzeugt, dass er, was er tut, richtig ist in Gottes Augen. Er läuft weg vom Angesicht des Herrn. Und Gott hat sehr viel Mühe, ihn immer wieder anzusprechen, ja, und zurückzuholen. Und am Ende wissen wir noch nicht mal, dass Jona die Kurve gekriegt hat. Ihr kennt ja die Geschichte, ne? Dann von dem, wo Gott dann Gnade gibt über Ninive, er wartet, sitzt draußen und hofft, irgendwie vielleicht passiert doch noch was, ne? Dass die richtig schön einen auf den Buck kriegen. Aber Gott schenkt Gnade und dann kommt dieser Rizinusbaum, er freut sich über den Schatten, dann kommt ein Wurm, sticht ihn, bricht zusammen und er richtet sich mächtig auf über seinen Gott. Und dann sagt Gott, hast du ein Recht, darüber sauer zu sein, dass ich den Rizinus, was hast du dafür getan? Gar nichts. Ich habe das Recht, das zu tun, was ich zu tun gedenke. Und er sagt, nimm mir mein Leben. Das war die Antwort. Ist es ein offenes Ende im Buch Jonas? Es gibt kein Happy End. Aber es zeigt, wie hart das Herz eines Menschen ist. Und selbst wenn er im Glauben ist, und mit Gott lebt und seinen Gott kennt, denn Jona kannte seinen Gott, hat er trotzdem so entschieden, von Gott wegzulaufen und seinen eigenen Weg zu wählen. Kennen wir das auch in unserem Leben? Definitiv. Wo wir wissen, das Richtige zu tun und tun doch das Böse. Römer 7 spricht sehr stark davon. Ich möchte das Gute tun, sagt Paulus, aber ich tue das Böse. Weil unser Herz ist so verdorben, so kaputt. Und nur Jesus kann es wirklich heilen. Und was der erste Schritt ist zur Heilung, ist welcher wohl, wenn wir von Glauben, von dem echten Glauben sprechen? Was ist der erste Schritt von Heilungserfahrung in deinem Herzen? Was brauchen wir? Demut. Ja? Demut. Dass wir uns beugen vor Gott. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Das nennt die Bibel Buße, Umkehr. Und wenn wir nochmal, jetzt wollen wir noch in den verbleibenden Minuten noch auf den Herrn Jesus schauen. Also wir haben gesehen, die Juden suchten ihn zu töten. Sie wollten ihn aus dem Weg schaffen. Sie glaubten, dass damit die Lösung für ihr Problem gefunden wird, dass sie ihn loswerden. Die Brüder dachten, es ist cool, mit Jesus zu sein, es ist gut, mit ihm unterwegs zu sein, wir kommen mit ins Rampenlicht, er soll seine Werke vor den Menschen tun und damit er öffentlich bekannt wird und wir sind mittendrin. Und beides in der Wurzel ist der Stolz. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, über alledem, was wir jetzt gesagt haben, steht Gottes Plan. Gott bleibt und ist immer souverän. Auch wenn die Menschen entscheiden, wie die Juden, Jesus zu töten. Das müssen wir immer bedenken. Ja, dass es nicht so ist, dass dieser Plan, den die Menschen aushecken, an Gott vorbeigeht. Und er es einfach so irgendwie einbaut. Sondern es ist der Plan Gottes. Und ich habe euch schon diese Verse genannt. Lesen wir die nochmal. Das ist mir wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf behalten, wenn wir über die Abläufe sehen, wie Jesus hin zum Kreuz geführt wird, dass es alles im Plan Gottes verankert ist. Einmal in Kapitel 12 in Johannes, Kapitel 12, Vers 37, da heißt es über Jesus, weil das Volk verharrte im Unglauben, heißt es, obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hat, glaubten sie nicht an ihn. Damit, und das ist jetzt, ja, die menschliche Verantwortung, die haben wir, aber es steht auch Gottes Plan drüber und Gottes Souveränität. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist starker Tobak. Hier heißt es, dass die Prophetie sich erfüllt, dass das Volk Gottes Jesus ablehnt, war Plan Gottes. Damit Jesus zum Kreuz kommt, weil das war seine Bestimmung. Jesus wurde geboren, um zu sterben. Das war der Plan Gottes, das ist der Heilsweg. Der Heilsplan Gottes. Und wenn ihr noch einen anderen Text lesen wollt, in der Apostelgeschichte finden wir einen ähnlichen Gedanken. Apostelgeschichte 4, 27 und 28. Weil wir auch, das passt auch sehr gut in unsere Corona-Zeit. Ja? Apostelgeschichte 4, Vers 27 und 28, da heißt es folgendermaßen. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Also hier werden alle aufgezählt. Die sich gegen den heiligen Knecht Jesus aufgetan haben. Und jetzt kommt Vers 28. Um zu tun, heißt es da, was deine Hand, wessen Hand? Gottes Hand. Was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Merken wir? Auf der einen Seite die Verantwortung des Menschen, auf der anderen Seite ist aber Gott souverän und handelt nach seinem Plan. Das ist für uns Menschen vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. In Gottes Augen nicht. Also sehen wir hier, und das spiegelt sich auch, wenn wir jetzt auf den Herrn Jesus schauen, was ist echter Glaube? Wir haben den Unglauben der Juden gesehen, wir haben den Unglauben seiner eigenen Geschwister gesehen. Und jetzt sehen wir das Paradebeispiel, wie es wirklich sein soll, wie der Herr Jesus uns das als Vorbild zeigt. Was kennzeichnete ihn aus? Das Erste, was wir finden, ist, dass Jesus spricht zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Was wollte der Herr Jesus damit sagen? Ich lebe im Zeitplan Gottes. Ich tue das, was ich dem Vater tun sehe. Ich lebe in komplette Abhängigkeit von ihm als Mensch. Und das ist genau das, was ein Mensch, der in Beziehung mit Gott lebt, kennzeichnen sollte. Klar, der Herr Jesus, vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Aber wir sehen hier, dass Abhängigkeit ja ein Stück weit auch das Bild ist für Demut. Er ordnet sich unter dem Willen Gottes und lebt in Gottes Zeitplan, in hundertprozentiger Abstimmung. Genau das Gegenteil, was die anderen sagen. Wir tun, was wir für richtig halten. Ja? Wir bestimmen, was richtig und was falsch ist. Jesus sagt, ich habe meinen Vater. Er sagt mir, was ich zu tun habe. Und ich lebe in seinem Zeitfenster. Das wiederholt er nochmal in Vers 8 am Ende. Denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Also er wartete. Ja, er geht ja dann auch zum Fest, aber nicht so, wie seine Brüder es erwarteten. Also das erste Kennzeichen ist, wir sehen hier, dass der Herr Jesus in kompletter Abhängigkeit von seinem Vater lebte. Und das ist etwas, was für uns definitiv auch enorm wichtig ist, das zu lernen. Ja, da sind wir noch weit, alle, ich weit von entfernt. Aber dass wir unser Leben so gestalten, dass wir fragen, Vater, was möchtest du, dass ich tun soll? Was ist dir wichtig? Nicht, was ist mir wichtig? Ja, was mir wichtig ist, boah, da gibt es eine ganze Menge Dinge. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass das, was auch Gott wichtig ist. Und deswegen, zu lernen, in der Abhängigkeit von unserem Vater zu leben, das ist der Schlüssel oder das ist der erste Schritt zu wahrem Glauben. Ja? In Epheser 2 heißt es, dass wir in den Werken leben sollen, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das beinhaltet aber auch, dass ich so dicht dran bin an Gott, dass ich weiß, was Gott möchte. Sonst bleiben die Pakete liegen. Gott ist nicht davon abhängig, dass wir das schaffen. Er kann auch andere Wege finden. Aber wie schön es ist, ja, Gott hat zuvor bereitet und er möchte, dass wir lernen, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Und wie wir das gestalten, das würde jetzt zu weit führen, aber wie wichtig das ist. Ja, der Herr Jesus sagt hier, meine Zeit ist noch nicht gekommen, eure Zeit ist alle Zeit, denn die Welt hasst euch nicht. Da könnte man jetzt auch noch mal eine Predigt drüber halten. Ja, wie sich das widerspiegelt, dieser Hass. Und dass das auch Teil des Christenlebens ist und dass Jesus diesen Hass sehr konkret gespürt hat. Aber der wird auch auf uns zukommen. In Johannes 15, da heißt es, in Vers 18, da geht es ja um den Weinstock und die Reben, auch dieses in ihm bleiben. Ja? Wenn wir in Christus bleiben, dann werden wir viel Frucht bringen. Aber dann, wenn du das tust, wenn du in diesem Weinstock lebst, dann musst du damit rechnen, dass du auch Widerstand bekommst. Da heißt es nämlich, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Vers 18. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, also herausgeholt hat aus diesem Zeitlauf, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, Vers 20, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, sagt Jesus über sich, was werden sie dann mit euch tun? Da heißt es, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Alles das, aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Merken wir? Ja. Also in dieser Abhängigkeit von Gott zu leben, heißt auch bereit zu sein, zu leiden. Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Und Jesus war bereit, er setzte sein Gesicht hart wie ein Kieselstein, um nach Golgatha zu gehen. Er war bereit zu leiden. In der Abhängigkeit von seinem Vater. Das ist das zweite Kennzeichen echten Glaubens. Echter Glaube ist auch bereit, geprüft zu werden und wird geprüft durch Leid. Ein drittes, was wir feststellen, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen und was echter Glaube ist. Jesus geht ja dann, nachdem seine Jünger gegangen sind und das Fest schon zur Hälfte vorbei war, das dauert ja 7 Tage, heißt es in Vers 10, nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest. Aber jetzt schaut mal, wie er hinaufging. Die Jünger sagten, komm doch ins Rampenlicht, zeige dich öffentlich, zeig der Welt, wer du bist und was du kannst. Und hier heißt es, er ging hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Auch das ist ein Kennzeichen eines wahren Glaubens, echten Glaubens. Er sucht einen Mensch, der glaubt, der braucht nicht die Bestätigung der Welt und der Menschen in erster Linie, sondern er tut, was er tut, im Verborgenen. Und wisst ihr, dass die Bibel sehr viel über das Verborgene spricht? Wenn du gibst, sollst du das wie tun? Im Verborgenen. Warum? Weil Gott es sieht. Er sieht es. Und er wird belohnen. Kriegst du deine Belohnung hier auf Erden, dann hast du sie bekommen. Die Frage ist, welche Belohnung ist dir wichtiger? Die von Gott oder die von Menschen? Das ist eine interessante Frage. Ja. Also Gott sieht ins Verborgene und er geht im Verborgenen zu dem Fest. Und damit verbunden mit diesem Verborgenen kommt ein anderer Aspekt, den haben wir hier nicht gelesen, aber ich lese ihn euch schon mal vor, weil das wird nächstes Mal ein Thema sein. In Vers 18, da heißt es, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Gehst du im Verborgenen, ja, dann bleibt es verborgen oft. Keiner sieht es vielleicht. Kein Schulterklopfen. Und Jesus lebte zur Ehre Gottes. Das war ihm das Wichtigste. Und wenn du die Essenz wahren echten Glaubens finden möchtest, dann wird es genau da verborgen liegen. Ein Mensch, der echten Glauben hat, lebt für die Ehre Gottes, nicht mehr für seine eigene. Und der Herr Jesus modelliert das für uns, er ist das perfekte Beispiel dafür. Er war immer darauf bedacht und lebte danach, das war sein Atem, zur Ehre Gottes zu leben, dass sein Name, der Name Gottes verherrlicht wird, groß wird. Nicht er selbst, obwohl er selbst Gott war. Merken wir das, ja? Er war Gott und Mensch zugleich. Und in Matthäus 17 öffnet sich mal einmal der Vorhang und er wird verherrlicht und sie sehen seine wirkliche Gestalt. Die Jünger, die auf dem Berg waren, der Verklärung. Sie sagen, lass uns Hütten bauen. So herrlich ist das. Lass uns das einfrieren. Ehre vor Gott. Dass Gott geehrt wird. Das war der Herzschlag Jesu. Und mein Vater zitiert das immer ganz gerne, er sitzt drüben in einem anderen Raum jetzt, aber der wird jetzt schmunzeln, wenn ich das jetzt sage, aber 1. Korinther 10, Vers 31, da wird das nochmal so ganz konkret, da heißt es mich folgendermaßen, also da geht es um das Thema, lebe zur Ehre Gottes. Und da heißt es in Vers 31, ob ihr nun esst, also ganz banale Dinge, ja, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ich habe Martin, glaube ich, auch schon mal, ne? Wie kann man eine Pizza essen zur Ehre Gottes? Spannende Frage. Ja, aber hier geht es um Essen und Trinken, ganz einfache Dinge. Wir denken vielleicht, oh, ne, so riesen Monster-Dinge, wir machen irgendwas ganz Gewaltiges. Sondern das tägliche Einerlei, das, was wir jeden Tag tun, ich denke mal, dass jeder von uns irgendwie einmal mindestens am Tag isst, sei denn, du hast gerade eine Fastenzeit oder so. Aber prinzipiell tun wir das jeden Tag. Und wie schnell essen wir und vergessen, von woher es kommt. Und wem die Ehre gehört, dass Gott uns Geschmackssinn gegeben hat, dass wir genießen können, das ist ja auch nicht von ungefähr. Jetzt durch Corona, habe ich gehört, soll eine Nebenwirkung sein, dass man seinen Geschmackssinn verliert. Ja? Aber Gott hat uns Geschmacksnerven gegeben, dass wir genießen dürfen. Auch mal ein Stück Schokolade. Nur nicht zu viel. Nein, Spaß. Aber versteht ihr? Ja, das ist alles zur Ehre Gottes, dass wir Gott einbeziehen in das alltägliche Leben, was wir leben. Und es so gestalten, dass Gott sich darüber freut. Das ist die Wurzel eigentlich dieses echten Glaubens. Weg von mir selbst, von meinem eigenen Ich, von meinen Bedürfnissen, von das, was mich glücklich macht, hin zu dem, zu Gott selbst. Und wisst ihr, das Schöne ist ja, wenn wir dann in dieser Abhängigkeit von ihm leben lernen, das ist ein Prozess, ehren wir nicht nur Gott und Gott wird groß gemacht, sondern wir werden auch glücklich. Weil das ist unsere Bestimmung. Dafür sind wir geschaffen. Wenn wir für Gott und mit Gott leben, dann kommt diese Freude, fließt zurück in unser Leben. Das ist das Schöne. In meiner Missionszeit habe ich immer gesagt, wenn Leute mich gefragt haben, das muss ja gewaltig gewesen sein, was du alles so erlebt hast. Und wenn ich da so viel erzähle, sage ich, ja, aber ich habe viel mehr bekommen, als das, was ich gegeben habe. Immer. Ich habe viel mehr gelernt und viel mehr mitgenommen, als das, was ich überhaupt geben konnte. So ist Gott. Leben zur Ehre Gottes beinhaltet auch nicht, dass das unsere Motivation ist, aber es fließt zurück, dieser Segen. Gott lässt sich nicht lumpen. Und das ist das, was der Herr Jesus in Perfektion uns gezeigt hat und zeigt. Er, heißt es hier, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Jesus redete aus das, was Gott ihm gesagt hat. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Und das hat der Herr Jesus in Perfektion gelebt. Und das ist, wo wir von ihm lernen wollen. Da kommen wir ja immer wieder hin. Wenn wir hier zum Gottesdienst kommen oder wenn wir in Gemeinschaft sind im Wort Gottes, das ist, wohin uns Gott ja führen möchte. Dass wir das immer mehr erkennen und entdecken auch. Dass das wahre Leben im Verborgenen stattfindet und nicht im großen Rampenlicht. Das ist Gott nicht so wichtig. Wo Gott wirklich daran interessiert ist, ist an unserem Herzen. Und das ist ziemlich verborgen und ziemlich kompliziert. Und da möchte Gott hinein. Und das beinhaltet, wir haben gesagt, erster Schritt, Demut. Demütigt euch unter der gewaltigen Hand Gottes, Demut. Das zweite ist auch, bereit zu sein, zu leiden. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo das mehr und mehr akut wird. Ja, es rollt auf uns zu. Zu leiden. Das dritte ist, Verborgenheit im Verborgenen. Das vierte ist, die Ehre Gottes zu suchen, nicht meine eigene. Und wenn das stattfindet und das gelebt wird, dann sehen wir Gottes Segen und Gottes Reichtum und Gottes Nähe erleben wir in ganz besonderer Art und Weise. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken in Jesus, dass du uns so nahe gekommen bist, dass der Herr Jesus auch in allem uns so ein großes Vorbild ist. Und wenn wir gerade über das Thema Glauben und Abhängigkeit leben, lernen, sprechen, dann ist der Herr Jesus unser größtes Vorbild. Und wir sehen aber auch, wenn wir ihn sehen, wie weit wir davon entfernt sind, wie weit ich davon entfernt bin und wie schnell man sein eigenes Ich und seine eigenen Vorteile und seine eigenen Interessen verwirklichen möchte. Hilf uns, Herr, dass wir lernen, zur Ehre Gottes zu leben, zu deinem Vater und dass wir auch bereit sind, dafür zu leiden, wenn es sein muss. Danke, dass du sagst, dass wenn Leid auf uns zukommt, brauchen wir uns keine Sorgen machen, denn du wirst dich in dem Moment uns alles geben, was wir brauchen. Dafür wollen wir dich preisen und dir danken. In Jesu Namen. Amen.